Was war dein erstes Handy?
Ein Panasonic.
Welche App nutzt du am meisten?
Outlook.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Gedanken in Text konvertieren zu können.
Ja, sind wir ja schon fast dran. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Tech-Denkerin?
Elon Musk.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An Faxgeräte.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Nikolai Wojciechowski. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Nikolai.
Ich freue mich, danke.
Hallo, hallo.
Panasonic hatten wir, glaube ich, auch noch nicht als Handy in unseren schnellen Fragen. Das war also eine Premiere, glaube ich.
Anderer Jahrgang, glaube ich.
Anderer Jahrgang. so alt sind wir nicht auseinander, das habe ich zumindest gelesen. Du bist Vice President Sales Dach und CEO bei Virtua International. Das seit Juli diesen Jahres, hattest du aber vorher auch schon andere Positionen im Unternehmen, Managing Director unter anderem, hast bei einem Joint Venture von BMW, Daimler, NBW und Siemens mal gearbeitet, auch mal ein Sabbatical gemacht, was man so macht, ne? Und noch die ein oder andere Station gehabt, BWL studiert in Frankfurt oder. Und sich viel mit Autos immer beschäftigt.
Ja, und mit anderen Dingen. Gegründet ja in Finnland, glaube ich. Virtua, die Firma, also du arbeitest ja bei Virtua, da kann man gleich noch sagen, was Virtua macht in Finnland. Aber das Entscheidende ist ja, Finnland sind ja die Erfinder der Sauna. Mhm. Und ich habe was gelesen, fand ich total witzig, ist schon eine Weile her, 2017. Stimmt doch, oder? Diese Polar Bear Pitching, also so ein Startup-Ding ist das im Eisbad. Also das musst du mal kurz erklären, was das war.
Das lässt mich nicht mehr los, wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage. Nee. Wir haben tatsächlich ja 2017, du hast vollkommen recht, im Februar war das, sensationell aus dem Stand die Polar Bear Pitching Competition gewonnen. Und zwar ist das ein finnisches Unikat. In Finnland darf man sich nicht als Startup einfach so auf der Bühne präsentieren und pitchen, sondern dann muss man nach Nordfinnland fliegen, in eine Stadt, die heißt Oulu. Die ist jetzt nicht für Nicht-Finn nicht ganz so bekannt, für Finn sehr bekannt, weil das da tatsächlich eins der Forschungszentren von Nokia früher war. Also da sitzen eine Menge kluge Köpfe. Ist aber ansonsten sehr dunkel gewesen im Februar und auch sehr, sehr kalt. Und das Polar Bear Pitching Event, das gestaltet sich dann so. Es gibt einen Arm der Ostsee, der ist komplett vereist. In diesen wird ein Loch ins Eis geschlagen, eine Stufenleiter implementiert. Und dann wird einem gesagt, dass man eben auf diese Stufen gehen muss und von dort dann an 12 internationale Investoren pitchen darf. Und insgesamt waren wir über 20 Teilnehmer aus der ganzen Welt, Startups aus Südafrika, USA und eben wir auch aus Finnland. Und tatsächlich wurde uns dann am Ende der Preis verliehen.
Und wie lange hast du ausgehalten? Irgendwie 2 Minuten oder so, ne?
2:41 und ich kann sagen, nach einer Minute tut's weh.
Und dann, also bei mir jetzt noch 2 Sekunden wehgetan.
Okay. Und man will ja pitchen, man muss ja Informationen rüberbringen. Ich glaube, mit Denken ist da nicht mehr viel, ne?
Also, wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Das ist tatsächlich die absolute Wahrheit, weil der CEO, der Jussi Palola, hatte mich angerufen und ich war ja sehr frisch im Unternehmen. Wir waren damals 10 Finnen und eben ein Deutscher. Und dann hat er sich entschieden, wir machen das zu zweit. Also mein damaliger Kollege, der Olli und ich, wir fliegen da hoch und pitchen halt. Und mir hat niemand erzählt, tatsächlich niemand im Vorfeld, dass das so ablaufen würde. Und wir hatten einen Rundgang. Ach,
ihr habt das nicht trainiert?
Uns wurde das Eisloch gezeigt und ich habe große Augen gemacht und tatsächlich gefragt, ob das ein Witz ist. Und dann haben die gesagt, nee, ihr habt Bademäntel, die kriegt ihr nachher und ihr habt jetzt 2 Stunden im Hotel, um euch vorzubereiten. Und dann sage ich mal so, wie es war. Wir haben mal kurz so unseren Pitch geübt und das war so relativ komplex und nicht besonders, würde ich sagen, tragfähig. Und dann haben wir uns auch gedacht, dass genau das passieren könnte, was du gerade gesagt hast, Andreas, dass wir ja, wenn dann noch die Kälte hinzukommt, anfangen, den Text zu verlieren. Und dann haben wir gemerkt, was wir denn an der Stelle als Lösung hätten. Und ich habe ja früher bei einer Beratung gearbeitet und als Berater muss man immer ganz viel aufmalen, sonst versteht es der Kunde nicht. Und dann habe ich gedacht, hey, wir haben unsere wunderbaren Rücken, nehmen wir doch die Rücken mit diesem Edding und nehmen die einfach als Flipcharts. Und tatsächlich ist das dann so gekommen, dass wir unser Geschäftsmodell grob vereinfacht auf unsere beiden Rücken skizziert haben und anhand dann dieser quasi durch den Pitch geführt haben. Und das hat tatsächlich geholfen, sich zu fokussieren, erstens. Zweitens halt auch nochmal anschaulich zu zeigen, was wir denn eigentlich tun mit Bildern. Und wir konnten uns auch noch ein bisschen bewegen, was auch tatsächlich im Wasser dann hilft.
Aber ist das bei all dem Witz dahinter auch die Idee, dass man sich wirklich aufs Wesentliche konzentriert, weil das Hirn nicht mehr zu mehr fähig ist? Oder warum machen die den Spaß? Also es geht ja am Ende um Geld. Also.
Ja, du hast vollkommen recht. Darum geht es tatsächlich. Wenn du den Pitch nicht kurz und präzise landen kannst, ist er in der Regel nicht sicher. Und darum geht's, dass man nicht anfängt zu schwafeln, sondern durch auch natürlich diese äußeren Faktoren präzise auf den Punkt abliefern kann.
Da kenne ich noch andere Sportarten, wo das so ähnlich ist, wenn jemand sagt, wenn ich ein Geschäft abschließen will mit jemandem, gehe ich mit ihm eine Runde Golf spielen. Danach weiß ich auch, wie er tickt. Aber wer sich die Bilder ansehen will, auf der Polar Beer Pitching Webseite kann man von euch das Foto noch sehen, wie du da in der Tonne in dem Eiswasser stehst mit dem Rückenbild. Das ist noch ganz witzig. Also Spaß.
So, jetzt können wir erstmal darüber reden, was macht ihr überhaupt? Und ihr seid am Ende eine Plattform fürs Laden von E-Fahrzeugen, richtig?
Absolut, das ist schon mal korrekt.
Was heißt das in 3 Sätzen mehr? Also ihr seid die Plattform, ihr bietet nicht die Ladesäule, sondern das da innen drin.
Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Vielleicht Punkt 1, was heißt überhaupt Virta? Auf Deutsch übersetzt heißt das Strom.
In Finnländisch oder in Finnisch?
Finnländisch ist schön.
Korrekt. Korrekt.
Im Finnländischen, okay.
In Finnländisch. Und bei der Namensgebung ist also schon nachgedacht worden. Man hätte es ja auch irgendwie E-Auto nennen können oder so auf Finnisch. Das wäre dann wahrscheinlich E-Auti oder sowas geworden. Aber tatsächlich war für uns klar, die Elektromobilität, die findet statt vom Netz her, vom Stromnetz her gedacht. Weil nur wenn man es schafft, den Transportsektor mit dem Energiesektor über Elektroautos zu verheiraten, schaffen wir ein quasi neues Ökosystem, was endlich diese beiden Sektoren miteinander verbindet und massive CO2-Reduktion erzeugen kann, weil auch parkende Elektroautos sind genauso im Endeffekt erstmal stehende Autos wie die anderen. Nur das Schöne ist an einem parkenden Elektroauto, das ist eine große Batterie auf 4 Rädern, die können wir intelligent mit dem Stromnetz verheiraten, Strom in die Batterie einspeisen, intelligent laden und sogar Strom wieder ausspeisen. Und dafür braucht man IT. Und wir sind eine IT-Plattform, die das Laden und Abrechnen von Elektroautos ermöglicht.
Also in den Ladesäulen steht nicht Virta dran, die bei euch da integriert sind?
Es gibt Ladestationen, da steht auch Virta dran, weil wir für manche Kunden, die überhaupt keine Lust haben, selbst irgendwie Treiber der der Ladestation zu sein, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, zum Beispiel Hotelkunden von uns. Die wollen einfach, dass es hingestellt wird als eine Komplettlösung und dass es funktioniert. Und die kaufen dann auch bei uns komplementäre Produkte ein, wie zum Beispiel eine Ladestation, einen 24/7-Hotline-Service für die Endkunden, falls sie nämlich vor der Ladestation stehen und irgendwas geht mal nicht, sollen die ja nicht in die Rezeption reinlaufen und dort dann Beschwerde machen, sondern denen soll natürlich an der Ladestation geholfen werden. Deswegen haben wir uns von einem reinen IT-Anbieter, reine IT-Software für Großkunden, für aber auch bestimmte Kunden, die die IT-Plattform zum Laden und Abrechnen nutzen, aber auch selbst sehr involviert sind, haben wir uns auch weiterentwickelt zu einem Komplettanbieter für bestimmte Kunden, die einfach sagen, stellt mir bitte alles auf den Hof und sorgt dafür, dass es funktioniert.
Jetzt hast du eben schon so schön gesagt, das ist so ein bisschen ja auch die Grundlage, damit alles, ich weiß nicht, ob du Grundlage gesagt hast, aber damit alles klappt. Da musste ich aber so vordenken, naja, ist ja auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also die Leute kaufen keine E-Autos, weil nicht genug Ladepunkte da sind. Du brauchst aber auch keine Ladepunkte hinstellen, wenn keine E-Autos da sind.
Oder doch?
Das ist eine gute Frage und am Ende des Tages können wir ja sagen, heute ist sie beantwortet. Du brauchst natürlich erstmal was, was die Kunden kaufen können, und zwar ein E-Auto. Nicht alle kaufen sich ein E-Auto, um das öffentlich zu laden. Viele haben ja auch die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Aber erstmal braucht man überhaupt ein Produkt, was der Kunde überhaupt nutzen kann. Also das E-Auto. Und das muss natürlich dann halt auch bestimmte Anforderungen erfüllen. Natürlich kommt dann aber schnell die Frage, ja, wo kann ich das denn überall laden? Und da hast du vollkommen recht. Da gab es Ewigkeiten, ein langes Rumgeeiere, weil keiner wirklich erklären konnte und keiner auch, sage ich mal, wirklich Interesse hatte, eigentlich im Autohaus zu erklären, wie es denn wirklich funktioniert und warum, weil es sehr komplex ist, wenn man nicht zu Hause laden kann an seiner eigenen Wallbox oder beim Arbeitgeber, wo in der Regel auch 1:1 eine Wallbox zugeordnet ist. Wenn man dann aber öffentlich ist, Ladestation kennt man nicht, man weiß nicht, wie man sich registriert, muss man was runterladen, wie wird bezahlt, dann wird es öfters schon öffentlich gar nicht mal so leicht. Und deswegen ist auch unser Anspruch, vor allen Dingen das öffentliche Laden, aber halt tatsächlich auch alle Orte, wo geladen wird, so einfach und sinnvoll wie möglich zu machen und für den Nutzer, den Anwender, so effektiv wie möglich.
Ja, es gab es ja alle schon mal. Ich meine, auch die Verbrennerautos haben mal irgendwann angefangen. Dann gab es 1 und 5 und irgendwann musste man gucken. Ich meine, wir kennen alle die Story, wo für die ersten Verbrenner in der Apotheke der Sprit gekauft wurde. Und irgendwann hat man sicherlich mal angefangen, Tankstellen zu bauen. Aber gut, das ist hier vielleicht ein bisschen anders bei Elektromobilität, weil es ja länger dauert. Oder habt ihr auch jetzt schon Möglichkeiten gefunden, um es zu beschleunigen oder zu optimieren? Viele denken ja immer noch, sie müssen vollladen, um weiterzukommen. Das ist ja alles noch so eine Märchen, die so existieren, ne, in der Welt.
Ja, das ist einer der Klassiker, den du gerade ansprichst. Erstmal, was natürlich absolut wichtig ist, und auch da passt die Analogie zumindest mal als Ausgangslage von wo kann man denn eigentlich sein konventionelles Auto betanken? Und da gibt's eigentlich nur ein Wort oder ein Ort, das ist die Tankstelle. Den kennen wir alle, ne? Da fahren wir hin. Das ist halt schon mal fundamental anders in der Elektromobilität, wie ich es gerade gesagt habe. Man kann sein Elektroauto zu Hause laden. Du musst nicht mehr irgendwo hinfahren, wenn du es zu Hause lädst. Und in der Regel fahren die meisten Leute weniger als 50 Kilometer pro Tag und das Auto steht mehr als 80% der Lebenszeit. So, diesen Trip, den alle immer gleich vor Augen haben, einmal im Jahr von Berlin nach Bozen oder von Hamburg nach Madrid, den gibt's in der Regel einmal im Jahr. Und nicht mal bei allen. Da wird's dann auch noch mal interessanter. Also man kann zu Hause laden, man kann beim Arbeitgeber in der Regel laden, also da, wo das Auto auch steht in der Regel. Und natürlich öffentlich. Und man kann langsam laden und man kann schnell laden. Es gibt unterschiedliche Anwendungsszenarien, wo das natürlich sinnvoll ist. Aber das ist erstmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, wenn man diese Zahlen sich auch nochmal vor Augen hält, das Auto ist eigentlich ein Stehauto. Das steht. Und das Gute ist, dass man halt ein Elektroauto, wenn es steht, sinnvoll nutzen kann. Wir kennen ja alle das Thema Balkonkraftwerke, Solar, Windenergie. Wir generieren eine Menge erneuerbaren Strom. Der Großteil heute kann aber nicht genutzt werden, weil wir ihn nicht speichern können, wenn die Sonne scheint. Weil wenn die Sonne scheint, sind wir alle in der Regel auf Arbeit und machen irgendwas und machen jetzt nicht zu Hause den Herd an. Na? Aber dann eigentlich am Abend, wenn alle nach Hause fahren, Herd anmachen und so weiter und so fort, da gehen ja die Lastkurven hoch. Dann bräuchten wir denn eigentlich den Strom. Aber wir können ihn heute in der Regel nicht punktuell erzeugen und nicht speichern. Elektroautos haben die Möglichkeit, genau das zu tun.
Aber gut, wenn ich dann nicht so viel mit dem fahre, habe ich viel ungenutzte Energie, die dann rumsteht. Heißt, ich kann mit meinem Auto dann mein Handy laden oder meinen Grill anschmeißen? Oder was ist jetzt so die Idee?
Dein Grill, dein Handy, das sind schon mal gute Ideen. Du kannst sogar dein gesamtes Haus mit dem Auto versorgen. Also, 4-Familienhaushalt hat einen Durchschnittsverbrauch von circa 8 bis 12 Kilowattstunden pro Tag. Also, wenn wir sagen 10 pro Tag, nehmen wir die Mitte. Wenn du dir jetzt ein modernes Elektroauto kaufst, du hast eine 100 Kilostunden Batterie, dann kannst du theoretisch 10 Tage lang dein gesamtes Haus allein aus deinem Elektroauto versorgen. Das ist doch schon mal was.
Und wie sieht das praktisch aus? Lege ich da ein Kabel?
Du brauchst eine Wallbox und du brauchst ein Elektroauto. Und du brauchst eine Wallbox, die intelligent natürlich dann mit deinem Heimnetz, zum Beispiel mit deinem intelligenten Zähler auch verbunden ist. Dann funktioniert das.
Und einen gut geführten Kalender, dass das Auto auch weiß, dass ich am nächsten Tag eine Dienstreise habe oder nicht, damit es morgens früh nicht leer ist, weil in der Nacht alles tot gelaufen ist. Also das geht, ist ja nicht unmöglich, das zu managen, oder?
Wir haben das heute schon in unserer App. Die App schlägt dir automatisch vor, man könnte auch sagen mit künstlicher Intelligenz, aber so weit will ich nicht gehen. Sie schlägt dir automatisch vor, was sie dir empfiehlt, bis zu welchem Stand oder bis zu welchem Batteriepunkt die Batterie ausgeladen werden sollte. Nie unter 30% empfehlen wir. Und bis zu welchem Punkt sie aufgeladen werden sollte. Und dann hast du in diesem Zwischenparameter Flexibilität. Und du musst natürlich auch einstellen, genau das, was du gerade gesagt hast, wie lange stehst du? Stehst du 2 Stunden, stehst du 4 Stunden, stehst du 8 Stunden? Und sichergestellt wird so, dass natürlich du immer fahren kannst und immer eine bestimmte Reichweite hast, um zum Beispiel zum Supermarkt zu fahren oder ins Krankenhaus, falls es einen Notfall gibt. Also diese Möglichkeiten hast du im Endeffekt über das User Interface, also über die App.
Zwei Punkte. Also einmal, ja, ich brauche ein Haus, also ich brauche eine Möglichkeit, zu Hause zu laden. In der Stadt auch häufig noch schwierig, sprich, es ist eher ein Landphänomen. Dann kommt wieder die Sorge, ich habe einen langen Weg zur Arbeit, reicht mir da das E-Auto? Okay, die Sorge kann man ausräumen. Der andere Punkt, du hast gesagt, die modernen E-Autos können das. Die kosten natürlich auch ein bisschen Geld. Das muss ich mir sehr gut ausrechnen, wie lange das dauert, bis sich das amortisiert, ne? Das dauert ein paar Jährchen.
Absolut, absolut. Nur auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was kostet es dich, heute deinen Verbrenner weiterzufahren?
Ja.
Und der wird ja nicht günstiger.
Das stimmt.
Aber wenn ich den schon abbezahlt habe, weiß ich nicht.
Ja, hast du trotzdem die Kapitalkosten. Ja. Du hast 30.000 Euro ausgegeben für den Verbrenner, die du nicht an der Börse anlegen konntest. Das Geld ist weg. Das arbeitet nicht mehr für dich und das Auto steht rum. 80% der Zeit. Also.
So. Und, ja. Und ich sage auch gar nicht, dass das der absolute Heilsbringer für jeden und alle ist. Ich sage nur, wenn du sowieso schon heute dir überlegst, dein Haus, wenn wir jetzt nochmal bei dem Hausbeispiel bleiben, ja, erneuerbar aufzubauen, das heißt mit Solar, mit einer Wärmepumpe und selber Strom zu erzeugen, naja, dann kannst du dir tatsächlich auch überlegen, ob du den Strom nicht tatsächlich speichern willst.
Ja.
Und wenn du sowieso ein Auto brauchst, warum nicht?
Für das Hausbeispiel ist das alles wunderschön. Trotzdem gerade in der Stadt, wo sich die Elektromobilität ja noch mehr lohnen würde, weil die Wege kurz sind und ich gar keine Sorgen haben muss, dass mir die Batterie irgendwie leer läuft oder so. Da hast du wieder das Problem mit, hast du genug Ladeplätze, ich kann zu Hause nicht wirklich laden. Wie lösen wir denn das?
Das ist ein Problem, was du zu Recht beschreibst und was ich auch schmerzlich kenne, als jemand, der in Berlin in einer Wohnung wohnt, ohne eigenen Stellplatz. Ich kann nicht beim Arbeitgeber laden, weil wir in einem Coworking-Space sitzen alle. Also folgerichtig passe ich genau in diese sehr, sehr betroffene Zielgruppe. Ich sag dir, wie ich es gelöst habe. Ich bin einmal die Woche zu einem Schnelllader in der Umgebung gefahren und das hat für mich gereicht. Weil mein Bedarf tatsächlich zu fahren, mehr als 100 Kilometer die Woche, der ist damit absolut gedeckt, weil die Durchschnittsautos schaffen selbst in einem Kleinwagensegment, außerdem ist im Smart, da wird's, bin ich auch eine Zeit lang gefahren, da wird's tatsächlich bei 100 Kilometern dann schon ein bisschen eng, aber da muss ja auch schon ein bisschen fahren. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich und auch aus unserer Sicht als Firma ist das Thema fürs öffentliche Laden, da geht es ums Schnellladen, weil du hast in der Regel Anwendungsfälle, schreiendes Kind im Auto, es regnet, du willst eigentlich irgendwas noch besorgen oder du willst nicht lange stehen. Da macht so eine AC-Langsam-Ladestation im öffentlichen, halböffentlichen Bereich oft nicht wirklich Sinn. Und deswegen sind wir an der Stelle ein großer Befürworter von Schnellladen. Die 20 Minuten oder die 15 Minuten, die hat jeder, weil, da kommen wir wieder zum richtigen Punkt auch zurück, der vorhin angesprochen wurde, du musst ja nicht immer voll laden. Du tankst ja auch nicht immer dein Auto komplett voll. Es reicht ja manchmal, da einen 20er reinzustecken quasi, um ein bisschen zu fahren. Und so ist es im Endeffekt bei der Elektromobilität auch. Du überbrückst das, wenn du jetzt unterwegs bist in der Stadt, innerstädtisch, um eigentlich zum nächsten Destination zu kommen, also zum nächsten Standort und dann vielleicht von da weiter. Aber klar, du hast auf jeden Fall recht, das Thema öffentliches Laden, das wird nicht durch eigentlich einen Anbieter gelöst, wie jetzt in Städten, wie wir es heute schon sehen, die Stadtwerke dann in der Regel, weil das ist oft nicht sehr nutzerfreundlich. Die Tankstellen, die Ladestationen werden zugeparkt, auch von Elektroautos, die nicht laden. Die sind Vandalismus ausgesetzt. Da gibt's schon berechtigte Fragen. Was wir und viele unserer Partner an der Stelle tatsächlich machen, sind eigentlich die halböffentlichen Flächen zu elektrifizieren. Hotels hat Ladepunkte, da kann jeder rauffahren, laden, holt sich noch einen Kaffee im Hotel, fährt weiter. Super gelegen, eigentlich relativ convenient. Das geht dann weiter über Supermarktketten und so weiter und so fort. Tatsächlich, Fun Fact, dort ist auch das Thema Vandalismus weniger ein Thema, weil sich irgendwie jeder auf einer Tankstelle, bei einem Hotelparkplatz anders verhält als auf der öffentlichen Straße. Und da hast du dann tatsächlich auch noch ganz interessante Anwendung, weil Lage, darum geht's auch bei öffentlichen Ladestationen. Und du hast noch Zusatz, wie wir dann in der bisschen Tech-Sprache sagen, Point of Interest. Also du hast Umgebungsservices wie zum Beispiel einen Supermarkt, wie ein Restaurant. Die kannst du alle nutzen, während dein Auto sowieso lädt. Da, glauben wir, löst sich auch für diese Nutzergruppe, über die du gesprochen hast, tatsächlich stärker der Drang und auch der Schmerz.
Du sagtest jetzt schon der Ladepunkt. Ich habe mir gerade die Preise nochmal angeschaut. Im Schnitt bei AC, also Normalladen, waren es irgendwie 55 Cent, Schnellladen 10 Cent mehr. Das ist schon heftig. Wir hatten aber hier auch schon ein paar Jährchen her den CDO von ENBW. Die waren ja, sind, glaube ich, auch immer noch einer der stärksten Ladesäulen-Provider sozusagen. Und der sagt, erzählt uns damals, Untersuchung zeigt, dass die meisten Menschen irgendwie fahren, irgendwie, keine Ahnung, in der Woche, wie du jetzt sagst, 100 Kilometer, 80, 100. Es würde völlig ausreichen, wenn an normalen Ladestationen vor Supermärkten man beim Einkaufen das Ding reinsteckt, rauskommt wieder, das macht man dreimal die Woche. Und das reicht für den normalen Berufsverkehr völlig aus. Also brauche ich keine Schnellladesäulen, was auch den Kostenfaktor ja nochmal ausmacht. Das habe ich bei mir in der Siedlung, sind zwei Ladesäulen jetzt von den Stadtwerken. Da habe ich mir die Preise mal zeigen lassen, das ist schon heftig. Ne? Nicht abgesehen noch von den Kilowattstundenpreisen, die es da gibt, von 50 Cent oder mehr, kommt noch nach 2 Stunden alle 10 Minuten so eine Art Parkgebühr dazu und so weiter. Also das, da hat man noch nicht voll geladen, ne? Oder auch nicht 80%. Also schon heftig, wie da zugelangt wird. Also die Preissituation muss ich schon noch ein bisschen anpassen, glaube ich.
Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an, Andreas. Und ich kann es kurz machen an der Stelle. Wir kennen kein Geschäftsmodell, was sich rechnen lässt mit AC-Langsamladestationen im öffentlichen oder halböffentlichen Bereich. Können wir nicht rechnen. Mhm. Und mein Team landet bei Neukundenanfragen für öffentliches Laden immer mit einer ROI, also einer Investmentberechnung, wann sich die Investitionen an diesem Standort rechnen. Und da geht es ausschließlich um das Thema Laden. Wann können sich diese Ladestation, die dort aufgebaut wird, refinanzieren? Und die einzigen Business Cases, die wir rechnen können, sind mit Schnellladen. Aha.
Weil sie teurer sind oder schneller gehen? Oder?
Nee, weil man tatsächlich einfach mehr Ladevorgänge für eine größere Anzahl an Kunden anbieten kann. An einer AC-Station laden die meisten in der Regel 2, 4, 6 oder 8 Stunden. Du kannst im Schnitt eigentlich 3 bis maximal 5 Ladevorgänge haben und das ist schon viel. Das sehen wir in der Praxis fast nie. Wie willst du also eigentlich dann an der Stelle die Refinanzierung machen? Wenn du aber die Möglichkeit hast, pro Tag 10, 15, wir haben Stationen an Top-Standorten, da sind pro Tag an Schnellladestationen über 30 Ladevorgänge. Die sind hochprofitabel. Hm.
Aber kannst du das aufschlüsseln, wenn man jetzt sagt, jemand lädt für 10 Euro, sage ich jetzt mal? Wie viel kriegt ihr? Wie viel kriegt der Ladensäulenbetreiber, Strom etc.? Was geht wohin?
Das ist tatsächlich sehr, sehr abhängig von Standort und auch der Anzahl. Wir machen das aber in der Regel so, dass wir zum Beispiel jetzt bei unserer Komplettlösung ein Investitionsmodell anbieten und auch ein Betriebsmodell an der Stelle und bestimmte Faktoren, die sind leistungsabhängig. Das heißt, wenn in dieser Ladestation nie was passiert, dann fallen auch keine Kosten an, bis auf bestimmte Standardkosten, die wir zum Beispiel brauchen, damit die Station immer ins Mobilfunksystem angebunden ist, damit die Bezahlmechanismen alle funktionieren. Es wird ja an der Ladestation heute nicht mit Münzeinwurf bezahlt, ein Glück, das wurde in Deutschland lange diskutiert, sondern es wird rein digital bezahlt. Ja, und die digitalen Bezahlmethoden, die müssen ja ständig funktionieren, 24/7. Auch die 24/7-Hotline, die wir mehrsprachig geschaltet haben, die muss ja auch funktionieren. Das sind bestimmte Services, die natürlich laufen müssen.
Ich lese auch, ihr habt 105.000 verbundene Ladepunkte. Ich meine, wir haben in Deutschland, das ist dann wahrscheinlich international, im Wirta-Netzwerk. Seid ihr auch sowas wie eine Art Strom-Community? Also kann ich mir das so vorstellen auch, dass jemand, der an euer Netzwerk angebunden selbst Strom produziert, dann innerhalb eures Systems bleibt? Oder wie läuft das?
Ja, also das sind zwei Punkte, die du gefragt hast. Erstmal die Zahl der ans Wirta-System oder an die Wirta-Plattform angeschlossenen Ladepunkte ist, die ist global sogar. Also wir sind mit unserer Zentrale in Helsinki vertreten und dann haben wir noch aktuell 8 weitere Büros. Das letzte wurde tatsächlich in Bangkok eröffnet, aber unsere zentralen Büros sind in Berlin, da wo ich auch sitze, für die Dachregion und CE, dann natürlich in Stockholm für Skandinavien, in London und in Paris. Wir haben noch ein Entwicklungsbüro in Bukarest. Das sind die aktuellen europäischen Niederlassungen. Und dann sitzen wir noch in Singapur, in Melbourne und in Bangkok. Und das ist die Anzahl erstmal der Ladepunkte, die sich so verteilt. Stetig wachsend, manchmal auch zurückgehend, manchmal dann wieder schneller wachsend. Aber das ist da, wo wir heute stehen. Und der zweite Punkt, der ist ganz interessant, den du gefragt hast, weil der führt mich ja auch zurück wieder auf unseren Namen, Virta. Wir sind in Finnland vollständig qualifiziert für die Regelenergie. Das heißt, wir können in Finnland mit den Übertragungsnetzbetreibern zusammenarbeiten und innerhalb von kürzester Zeit, Sekunden, können wir über 1 Megawatt an angeschlossener Elektrizität runterfahren und auch wieder hochfahren und sind an der Stelle also sehr eng mit dem Stromnetz verheiratet und helfen sozusagen an der Stelle auch, zurückkommt auf die Saunen in Finnland mit allem drum und dran, das Stromnetz zu stabilisieren. Das ist für die Übertragungsnetzbetreiber sehr, sehr wichtig und ist tatsächlich auch ein Business Case für uns, diese Flexibilität bereitzustellen und auch dem Strommarkt damit zu helfen, Stromengpässe zu vermeiden. Zum Beispiel letztes Jahr, als der große Sturm kam, der große Sturm Hans, waren wir sehr direkt involviert, weil viele Erzeugungsanlagen ausgefallen sind, als der Sturm kam. Und damit die Netzfrequenz stabil bleibt, haben wir innerhalb von diesen gesagten Sekunden über 1 Megawatt direkt runterreguliert, damit es halt nicht zu Ausfällen kommt und zu Netzengpässen. Und somit kann ich sagen, sind wir auf jeden Fall in Finnland schon mal sehr stark mit dem Stromnetz integriert. Und das planen wir auch für andere Länder, unter anderem natürlich auch Deutschland und Frankreich.
Das heißt also, an den Ladesäulen stehende Autos geben dann Strom ab in dem Augenblick ins Netz. Also man muss zur Erklärung vielleicht ja erwähnen, in Deutschland gibt es die Gaskraftwerke, die laufen immer, weil die fährt man nicht mal, in Stunden hoch, sondern wahrscheinlich einen Tag oder so, keine Ahnung. Ein Kohlekraftwerk braucht noch länger zum Anlaufen. Und dann geht's runter bis zu batteriebetriebenen Strom-Providern sozusagen, die auch in Sekunden, und dazu gehört ihr dann auch, die dann quasi den Grundbedarf oder im Notfall über die Autos ins Netz abgeben.
Jetzt wird's sehr, sehr technisch.
Ach so, nee, dann machen wir nicht so kompliziert.
Ich probiere das ganz schnell und ganz, ganz einfach zu machen. Ich bin ja auch im Herz immer Vertriebler und da muss man auch manchmal komplexe Sachverhalte ganz, ganz einfach verkaufen können. Es ist tatsächlich so, dass wir noch keinen Strom ins Netz zurückgeben. Das wäre das Thema bidirektionales Laden, rein, raus. Wir machen nur eins, und zwar wir dimmen. Das ist das neudeutsche Wort, dimmen. Das heißt, wir regeln einfach nur runter, und zwar in Sekundenschnelle und in Sekundenschnelle wieder hoch. Das ist so schnell, dass ein Elektroautofahrer, wenn er lädt, das in der Regel nie mitbekommt.
Ach, okay. Die Abnahme ist dann niedriger oder schneller oder höher. Das war ja die Geschichte auch in Deutschland, die man diskutiert hat. Kann die Bundesnetzagentur zukünftig mich regulieren, meine Wärmepumpe nicht mehr so doll läuft, genau, oder was auch immer, ne? Die Solaranlage reglementiert wird oder.
Das war die große Diskussion, deutsche Angstdiskussion, ein Stück weit von der Automobilindustrie auch nochmal befeuert. Oh nein, meine Ladestation, meinem überteuren Elektroauto wird zu Hause abgeschaltet. War nie in der Diskussion. Sie wird runtergeregelt. Das muss man sich technisch einfach nur mal vor Augen führen. Das ist im Endeffekt so, wie wenn man den Ofen nicht auf 200 Grad stellt, sondern nur auf 100 und das nur für 9 Sekunden und dann dreht man ihn wieder hoch. So in der Regel ist das. Technische Experten würden mich jetzt an der Stelle verurteilen, aber ich bin ja Diplomkaufmann, deswegen darf ich mir das leisten. Geht es tatsächlich nur darum, ein kurzes Intervall, den Ladestrom runter zu regeln, die Leistung runter zu regeln und die dann wieder hoch zu regeln, weil dahinter liegt ja auch eine Intelligenz. Wir brauchen nicht zu jeder Tageszeit immer die volle Leistung. Es muss nicht immer alles auf Hochlast laufen. Und es muss auch nicht so sein, dass ja jeder gleichzeitig lädt.
Vielleicht schauen wir zum Schluss nochmal auf den Standort Deutschland. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht? Jetzt gibt es in der Autoindustrie, sieht gerade nicht so gut aus, sagen wir es mal vorsichtig. Wir nehmen jetzt in der Woche auf, wo die ganzen VW-Meldungen kamen. Nächste Woche kommt der Podcast raus. Also wenn man das jetzt hört, ist das 1,5 Wochen her, wo es mit VW anfing rund zu gehen, mögliche Werksschließungen, Entlassungen etc. Dann ja, egal, Zulassungsbranche auch oder Zuliefererbranche schwierig. Alles schwierig, schwierig, schwierig. E-Autos werden auch nicht gekauft, auch schwierig, schwierig. Kauft keiner, Förderung weg. Jetzt vielleicht doch wieder steuerlich über für Dienstwagen oder wie auch immer. Wo siehst du denn da eine Verkehrswende? Mal abgesehen davon, wirtschaftlich alles schwierig, aber wenn wir jetzt mal auf die Verkehrswende schauen.
Ja, du hast alle Punkte präzise aufgelistet. Da wird man schon ein bisschen, da wird einem schon ein bisschen Angst und Bange, oder?
Überschrift schwierig.
Ja, tatsächlich ist es so. Und ich kann dir da auch jetzt kein einziges Szenario beschreiben, wo ich sage, so wird das laufen. Wir bilanzieren intern auch verschiedene Szenarien. Da gibt es ein gutes Szenario, dass es sich auch schnell wieder erholen kann, wenn jetzt zum Beispiel die Anreize wieder kommen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Elektromobilität die einzige Technologie ist, die tatsächlich die Szenarien erfüllen kann, auch mit dem Stromnetz verheiratet werden kann, wie ich das auch erklärt habe. Und es gibt nichts anderes an der Stelle. Und deswegen sind wir davon überzeugt, ob das jetzt das Szenario ist, was für Deutschland am wahrscheinlichsten ist, glaube ich persönlich nicht. Sondern aktuell sieht es tatsächlich genauso aus, wie du es gesagt hast. Sieht eher danach aus, als wenn wir ein Szenario haben, was eher das schlechtere Szenario ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir auch tatsächlich politisch eher in manchen Regionen konservativer werden. Und deswegen zusätzlich nochmal das Thema negativ befeuert wird.
Schön ausgedrückt, aber gut. Hm? Wir werden konservativer.
Ja, es ist ja leider der aktuelle Trend, wenn man das so sagen kann.
Ja gut, ich glaube konservativ, da würde so mancher CDUler jetzt gegen protestieren, weil wenn wir über AfD reden.
Aber Wissing hat doch jetzt erst wieder Gelder umgeschaufelt, um diese Ladeinfrastruktur voranzubringen. Ist ja immer noch das Ziel, 1 Million Ladepunkte bis 2030. Ne, wurden ja auch irgendwas 1,5 Milliarden oder so in die Hand genommen. Schaffen wir das oder schaffen wir es nicht?
Sie schaffen es auf gar keinen Fall.
Zehnfache, also es müssten noch mal das Zehnfache von dem, was wir jetzt haben.
Es gibt kein Szenario, was wir kennen, außer in China, wo man das schaffen könnte. Punkt. Das ist so, weil wir einfach die Bauregularien haben und bestimmte Netzkapazitäten, dass es einfach gar nicht möglich ist, selbst wenn jetzt alle sagen, wir wollen es machen. Es gibt einfach nur mal bestimmte Gesetze, die es nicht zulassen und Standards. Das ist der Punkt. Deswegen, in China läuft das Ganze anders und das ist so eins der Länder, die sich so eine Ziele setzen und die dann auch einfach durchziehen und dann machen die das. Und deswegen kann man sagen, also wir schaffen das auf gar keinen Fall. Ob die Zahl überhaupt sinnvoll ist oder einfach politisch im Hinterzimmer gewürfelt wurde, das kann man auch nochmal diskutieren und wir sind davon überzeugt, dass sie keine Sinnhaftigkeit hat, weil sie nämlich von einem Fehlgedanken ausgeht und zwar den Punkt, den ich auch vorhin erwähnt habe, sie geht davon aus, dass nur öffentlich geladen wird. Das sind ja 1 Million öffentliche Ladepunkte. Die braucht doch keiner. Wenn 60-70%, und da decken sich die Studien von USA bis nach Singapur, 60-70% der Nutzer und Nutzerinnen, die laden beim Arbeitgeber oder zu Hause. Das sind private Ladepunkte, die sind in der Regel für niemand anders zugänglich. Die fallen in die Rechnung der Bundesregierung von 1 Million Ladepunkte, fallen die gar nicht rein.
Ja.
Es ist noch ein Weg, sagen wir es so. Nikolai, dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.